hallo und herzlich willkommen in der Trauerei. Wir treffen hier junge Menschen, die mitten im Leben stehen und jemanden verloren haben, der sehr wichtig für sie war. Ihre Eltern, Geschwister oder auch PartnerInnen. Sie erzählen uns ihre Geschichte und wie das eigene Leben weitergeht, wenn jemand anderes stirbt. Ich bin Sarah Steinert und ich begleite euch durch diesen Podcast. Heute treffe ich Jamil. Er ist 28 und arbeitet in München als Fitnesscoach, wobei er dem Klischee seines Berufs, wenn dann nur äußerlich, entspricht. Denn Jamil hat eine Weichheit und Weisheit, die wohl auch viel damit zu tun hat, was ihm schon früh widerfahren ist. Mit gerade mal 19 verliert er seine Mutter an Krebs. Viele wichtige Ereignisse in seinem Leben hat sie nicht mehr mitbekommen. Nicht die erste eigene Wohnung, den ersten Job, die erste große Trennung. Bei unserem Treffen spricht Jamil sehr offen darüber, dass es verdammt schwierig für ihn war, den eigenen Weg zu finden und sich nicht von seinem Schmerz vollkommen vereinnahmen zu lassen. Wie aber der Verlust seiner Mutter die Einstellung zum Leben und vor allem auch die Einstellung zur Beziehung verändert hat und wie der Sport ihn immer wieder rettet, das erzählt er uns in dieser Folge. Ich freue mich voll, Jamil. Ich habe mal wieder die schöne Möglichkeit, bei jemandem zu Hause zu sein.
Welcome.
Thank you. Du hast mir auch schon deine Wohnung gezeigt. Ich bin ja sowieso immer so mega neugierig mit Wohnungen. Ich finde es immer voll spannend, wie Leute wohnen.
Nee, tatsächlich ist ja auch genau die Wohnung, wo ich mit meiner Mom zusammen gewohnt habe.
Also du hast es vorhin schon gesagt, so, ja. Du bist hier aufgewachsen.
Ja, also ich habe hier, ich bin in der Oberländerstraße um die Ecke geboren, als Hausgeburt, und dann mit zwei sind wir hier eingezogen.
Ach krass.
Erst meine Mom, mein Dad und ich. Und dann, ich weiß nicht, das ist so eine ganz schleierhafte Erinnerung, aber die haben sich dann irgendwann getrennt. Mein Vater ist aufs Land gezogen und meine Mom ist hier geblieben. Und dann bin ich immer eine Woche in München gewesen und eine Woche auf dem Land.
Schön.
Ja, ein bisschen zerrupft, um ehrlich zu sein, weil ich nie so eine feste Base hatte. Mhm. Und krass, ich finde es voll krass, dass wenn ich da allein jetzt mal so öffne, also vor so einem Mikrofon reinspreche, dass ich da schon aufgeregt werde.
Ja, verstehe.
Out of nowhere.
Ja. Okay. Ich muss es auch vielleicht dazu sagen, also wir kennen uns ja ein bisschen. Wir haben uns vor ein paar Monaten auf Teneriffa kennengelernt. Und das ist bei mir auf jeden Fall so ein bisschen Berufskrankheit, dass ich immer Menschen, aber gleich auch immer Geschichten sehe. Mhm. Und ich glaube, wir kamen einfach nur, ich glaube, nur so am Rande darauf mal, dass du auch deine Mutter verloren hast. Und für mich ist es also so auf zweierlei Ebene immer ein Ding. Klar, einmal journalistisch bedingt, aber natürlich auch aufgrund meiner eigenen Geschichte. Und ich habe das schon gemerkt, also du warst erst voll offen und hast gesagt, ja, können wir drüber reden. Aber ich hatte da auch schon das Gefühl, das ist nicht was, worüber du sehr viel redest.
Nee, also ich rede ganz offen und ehrlich darüber. Ist auch nichts, was ich verstecken möchte. Ich weiß aber zum Beispiel, auf Teneriffa waren einfach auch ein paar andere Themen angestanden. Mhm. Und dann ist mir irgendwann auch bewusst geworden, so, jetzt noch ein Fass wieder aufmachen oder noch eine Schublade wieder aufmachen, muss nicht gerade sein. Auch wenn ich da gerne reinschaue, aber ich weiß, mir ist bewusst, wenn ich reinschaue, kommen Emotionen hoch, die auch hochkommen dürfen. Mhm. Aber ich wusste, muss jetzt gerade nicht sein, passiert gerade genug drumherum. Und ja, ich finde es auch krass von deiner Seite, dass du dich so viel nach wie vor mit dem Thema befasst, weil ich mir vorstellen kann, dass sich ja dann doch immer wieder irgendwas resoniert oder irgendwas kennst du vielleicht oder irgendein Gedanke, den du vielleicht vergessen hast, wird dann doch mal wieder angestoßen von der Person, die gegenüber sitzt.
Also ich würde fast denken, weniger dadurch, dass ich so kontinuierlich damit in Kontakt bin. Aber ich würde ja auch sagen, es ist ja trotzdem, klar gibt es immer mal wieder gerade diese Überraschungsmomente.
Ja, glaube ich dir.
Ich weiß zum Beispiel, bei mir war das ein Jahr nach dem Tod, also das ist natürlich noch eine ganz andere Situation, da habe ich manchmal, bizarre Erinnerungsmomente gehabt, wo ich plötzlich so total in den Gefühlen war und so dachte, wow, das habe ich jetzt nicht mehr so häufig. Aber was mich bei dir interessiert, weil also deine Mutter ist ja 2015 gestorben.
Richtig.
Das ist genau ein Jahr noch quasi länger her als bei meinem Vater. Und trotzdem frage ich mich, ist das für dich sowas, wo du immer noch, wenn du neue Leute zum Beispiel kennenlernst und du merkst, es wird auch irgendwie enger, also ob es jetzt partnerschaftlich oder freundschaftlich, beruflich ist, ist das etwas, wo du so irgendwie denkst, jetzt musst du irgendwann mal sagen, dass du deine Mutter verloren hast?
Sagen wir es mal so. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich es sagen muss. Ich möchte es einfach ganz normal sagen, weil der Tod gehört zum Leben dazu. Ich möchte es sagen, ohne dass dann kommt so, oh, das tut mir leid. Oder ohne, dass man, dass ich dadurch die Stimmung gerade irgendwie verschlechter oder irgendwie bedrückender mache. Und dann gibt es manche Leute, die sagen, verstehe, das gehört zum Leben dazu. Finde ich manchmal, gibt mir mehr Kraft, als wenn jemand sagt, oh mein, das tut mir leid, das wollte ich, das, oh, da, blablabla. Denke ich so, hey, es ist Fakt, dass es zum Leben dazu gehört. Und das ist eher das Gefühl, das ich manchmal vermeiden möchte.
Also du machst dir schon einen Kopf noch darum, also dass, dass du weißt, irgendwann wird so ein bisschen der Moment kommen und dann bist du schon ein bisschen gespannt, in Anführungszeichen, auf die Reaktion.
Ja, voll.
Ja, das ist schon ein Ding, ne?
Ich kann es jetzt gar nicht genau identifizieren, wann ich oder wann dieses Thema dann hochkommt, vor allem in so neuen Bekanntschaften. Aber also im Coaching-Bereich, wenn mir jemand von seinen Verlusten erzählt und ich dann sozusagen dem Mensch einen Rat gebe, möchte ich, dass der Mensch weiß, dass ich mir das nicht irgendwie aus den Fingern gezogen habe, sondern dass ich den Schmerz oder einen ähnlichen Schmerz, muss ich gleich sein, aber dass ich auf jeden Fall Schmerz kenne. Weil ich finde es ganz wichtig, dass ein Mensch oder ein Coach in dem Moment auch authentisch ist. Und wenn mir jetzt jemand was von einem Schuh erzählt, aber immer nur barfuß rumläuft, dann weiß er nichts vom Schuh. Und so ist es auch, finde ich, in so einem Thema, wenn jemand mir was vom Schmerz erzählt und ich weiß, er hat eine Erfahrung damit gemacht oder jemand verloren oder egal was es ist, dann weiß ich, okay, der ist da wirklich selber durchgegangen. Und so geht es mir dann eben, dass ich auch dem Mensch gegenüber das Gefühl geben möchte, dass ich irgendwo dieses Thema einfach wirklich kenne.
Dass du nicht nur abstrakt die Gefühle nachvollziehen kannst.
Absolut.
Ja.
Und deswegen, um den Kreis zu schließen, meistens in so einem Kontext kommt das Thema verstorbene Mutter hoch. Ja.
Ja, und ich weiß auch deswegen, wir haben, ich dachte ja da schon so, okay, wir reden dann im Podcast drüber und dann auch, weil das ja dann schön ist, wenn man quasi, ich finde es immer halt schön, wenn es quasi so echt wie möglich ist. Deswegen weiß ich auch, ich weiß gar nichts, was passiert ist. Ich weiß, dass deine Mutter an Krebs gestorben ist und mehr weiß ich gar nicht. Also vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen die Geschichte erzählen.
Okay. Ich fange einfach mal an. Es kann sein, dass ich selber die Jahre und Monate manchmal ein bisschen vertausche. Eigentlich hat alles angefangen, wirklich heavy zu werden. Und das war November 2013 oder November 2013. Da hat meine Mutter Krebs diagnostiziert bekommen. Ich weiß noch, Monaten davor wusste ich, irgendwas stimmt nicht, weil sie immer so Darmbeschwerden hatte und wir zusammen gewohnt haben. Ich habe dann nur noch hier gewohnt zu dem Zeitpunkt. Und ich
du warst schon ausgezogen? Du warst, oder? Du hast noch zu Hause gewohnt?
Ich habe zu Hause gewohnt. Ich bin von meinem Vater ausgezogen. Also ich habe dann fest in der Stadt gewohnt, also nicht mehr bei meinem Dad auf dem Land. Den habe ich besucht immer. Und wir haben uns dann einmal die Woche gesehen. Aber gelebt habe ich in München, einfach aufgrund von meinen Freundschaften, die ich hier habe. Und Stadt ist einfach spannender als Jugendlicher. Und dann weiß ich noch, irgendwas hat einfach nicht gestimmt. Es war immer wieder Thema. Darm irgendwie, Beschwerden. Aber da war ich so in so einem Alter, wie gesagt, so 17, 18. Da habe ich ein bisschen hingeschaut, aber ich wusste nicht so, hat mich nicht so interessiert. Oder manchmal konnte ich es auch nicht hören, dann hat es mich wieder interessiert. Jedenfalls November 2013 wurde ihr dann wirklich auch vom Arzt Krebs diagnostiziert. Relativ heavy schon, weil er auch gestreut hatte auf Leber und Lunge.
Oha.
Und da war ich bei meinem Vater. Und da hat sie meinem Vater den Ärztebrief per WhatsApp, glaube ich, geschickt oder vorgelesen am Telefon. Und ich war mit einem meiner besten Freunden, Kevin, gerade bei meinem Dad. Den hatte ich zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal, sehr in mein Herz geschlossen. Wir kennen uns noch nicht so lange, mittlerweile jetzt auch wieder 7, 8 Jahre, aber damals waren wir erst irgendwie zwei Jahre vielleicht, wenn überhaupt, frisch befreundet. Und der war mit draußen bei meinem Dad und da hat mein Dad mich so angeschaut und da wusste ich schon, okay, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist gar nicht gut. Und dann hat er gesagt, ja, Jamil, deine Mutter hat Krebs. Und ich habe da gar nicht so emotional drauf reagiert. Ich so, okay, wenigstens wissen wir jetzt, was es ist. War ja irgendwie klar, dass irgendwas ist. Es war aber so, ich glaube, das war einfach noch so eine natürliche Schutzfunktion. Und ich weiß noch, Kevin, der Kumpel von mir, der stand dann so im Flur, der wusste gar nicht, wie er reagieren soll, weil so gut kannten wir uns einfach noch nicht.
Und wenn ihr 17, 18 wart.
Ja, und dann sind wir laufen gegangen. Ich weiß, es war auf jeden Fall Schnee draußen. Wir haben darüber geredet. Zu der Zeit habe ich sehr viel Kampfsport gemacht und kurze Zeit später habe ich dann mir den Unterarm noch beim Sport gebrochen.
Ist das die Narbe an deinem Arm?
Das ist die Narbe an meinem Unterarm, genau. Alles im gleichen Zeitraum passiert. Also meine Mutter hat Krebs diagnostiziert bekommen. Ich habe mir den Unterarm gebrochen. Sehr schlimm, eben beim MMA-Wettkampftraining. Da stehen alle Kämpfer um einen herum. Zwei gehen in die Mitte und kämpfen. und wurde ich mit einer sehr kontroversen Technik geworfen und habe mir den Unterarm gebrochen. Dann habe ich mir so, oh fuck, es passieren aber gerade sehr heftig, heftige Ereignisse und viele Ereignisse, weil der Sport war schon immer so ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben und als Ausgleich. Und dann habe ich mir, okay, jetzt fällt auch gerade dieser Ausgleich weg. Das heißt, ich kann jetzt nicht ins Gym gehen oder einen Kampfsport und meinen Kopf freikriegen, sondern ich bin jetzt auch außer Gefecht gesetzt. Und das sehe ich jetzt halt sehr reflektiert. Damals habe ich das immer gar nicht so gecheckt, außer dass ich es richtig scheiße fand. Dass ich immer so, okay, das ist gerade, mir geht es nicht gut. Dann habe ich in der Zeit noch relativ viel gekifft. Und weißt du, da kam so das erste Mal auch so eine, irgendwie so eine Kifferparanoia dann durch, weil mein Cannabis hebt einfach die Stimmung raus, die gerade gelebt wird. Oder die im Unterbewusstsein ist. Und mir ging es einfach nicht gut, Fakt. Und dann habe ich auch so psychotische Momente gehabt. Und ich so, Alter, jetzt wird es aber echt dunkel. Dann hat tatsächlich noch eine Frau, in die ich sehr verliebt war, mir gesagt, es war so eine Art Fernbeziehung, dass es nicht geht. Und das war noch so mein
Anker.
Letzter Anker, mein letzter Funken. Die wusste das gar nicht, meiner Mutter, ich habe das gar nicht erzählt gehabt. Aber die dann auch gesagt, es geht nicht. Und dann war der Ofen eigentlich aus. Weil dann war wirklich so ein, also der meine Mutter krank, ich kaputt, Herz. Schmerz. Und da war für mich als 19-Jähriger dann schon ein sehr großer Ballast auf einmal da.
Warst du noch in der Schule?
Nee.
Nee.
Das war nach dem Abitur.
Okay.
Das war nach dem Abitur. Ich hab da parallel gearbeitet in einem Flüchtlingswohnheim und auch in der Gastro. Irgendwie immer ein bisschen dazu verdient. Ja, und so hat das Ganze eigentlich angefangen. Und dann Frühjahr 2014, Frühling kommt, ich habe langsam wieder ein bisschen Sport machen können. Da ging es dann auch bergauf.
Bei dir zumindest?
Ja, ne? Bei mir zumindest. Ich habe dann so einfach, um irgendwas zu machen, weil Schule war vorbei, ich hatte eigentlich nicht wirklich viel zu tun, habe ich so einen Spanischkurs gemacht. Da habe ich wieder witzigerweise voll die präsenten Erinnerungen, weil da war der Patenonkel von mir da, ein Ex-Freund von meiner Mutter, die noch sehr, sehr gut befreundet waren, lange Zeit, bis zum Ende, sozusagen bis zum Tod. Und dann habe ich so einen Spanischkurs gemacht und weiß nicht, gab es so Frühlingstage, wo ich dann mit dem Fahrrad durch den Hofgarten gefahren bin und irgendwie das Gefühl hatte, okay, es gibt doch noch sehr sonnige Tage einfach. Und hat so ein bisschen so einen Euphorieaufschub, habe dann immer mehr trainiert und...
Und hattest du Hoffnung da?
Ja. Ich war mir da zu dem Zeitpunkt eigentlich sicher, dass meine Mutter das überleben wird. Das kam dann irgendwann.
Würdest du auch sagen, dass du, dass das noch diese schöne, aber naive Hoffnung so ein bisschen ist, dass ja etwas wirklich Schlimmes einem selbst nicht passiert, sondern die wirklich schlimmen Dinge nur den anderen passieren?
Ja, einerseits das, ja, absolut, ich kann total nachvollziehen, was du sagst. So, dass ah ja, bei uns wird es wieder. Und ich aber auch im Nachhinein, das klingt jetzt sehr arrogant zu sagen, irgendwo weiß, dass es auch möglich gewesen wäre, sie zu heilen. Und das hatte ich in dem Moment wirklich gefühlt. Also irgendwo hatte ich wirklich, also einerseits die naive Hoffnung, andererseits hatte ich einfach wirklich dieses Bauchgefühl, hey, das ist heilbar. Irgendwo haben wir alle irgendwas übersehen, eine Heilungsmethode. Also was heißt übersehen? Es ist so, wie es ist. Aber
das glaubst du heute? Also das
glaube ich
ist
der
Standpunkt heute.
Und deswegen kann ich nachvollziehen, dass ich damals dann irgendwie auch diesen Hoffnungsschimmer hatte. Und so, ja, das wird wieder. Und auch meine Mama gesagt, das wird wieder. Und es gab auch wirklich so Episoden, wo es sie deutlich besser gab. Ich weiß noch, bei der Diagnose haben sie gemeint, 3 Monate. 3 bis 4 Monate. Und am Ende des Tages war sie ja bis im Sommer 2015. Also es waren dann sozusagen 2 Jahre, 2,5 Jahre noch. Dann sind wir auch noch gemeinsam im Urlaub gewesen in Italien. Und immer, wenn wir irgendwo im Ausland waren, außerhalb von Deutschland, also im Süden waren, ging es ihr besser. Da hat sie auch immer ein bisschen anderes Essen wieder essen können, bessere Verdauung gehabt. Und deswegen habe ich gesehen, okay, wenn es Episoden gibt, wo es ihr besser geht, wo sie auch Sachen verträgt, dann muss es irgendwo was geben, was, dass sie wieder gut ist. Und dann habe ich auch damals zu ihr gesagt, ich so, Mama, scheiß auf alles, bleib jetzt einfach hier in Italien, mach's einfach. Musst du raus. Du musst raus aus dem Sumpf, in dem du lebst und bleib einfach in Italien. Das habe ich halt, ist natürlich nicht so einfach, aber ich glaube, in so einem Moment, wenn man wirklich kurz davor steht zu sterben, dann muss man einfach alle Segel manchmal hissen und sagen, okay, jetzt gehe ich. Das heißt, wir waren im Frühjahr in Italien und immer so, wenn dann der Herbst wieder gekommen ist, war es wieder schlechter. Wie gesagt, ist alles sehr verschwommen, aber es waren Ups und Downs. Emotional ist es dann bei mir immer präsenter geworden, das ganze Thema. Also mir ist immer bewusster geworden, dass meine Mutter wirklich krank ist. Ich habe mehr darüber nachgedacht, dass sie wirklich irgendwann gehen kann. Was einen Vor- und einen Nachteil hat. Der Vorteil ist, ich freue mich irgendwo mit dem Gedanken Tod an. Der Nachteil ist, dass es jeden Tag irgendwie präsent ist. Und dann waren auch Freundinnen von meiner Mutter sehr viel für sie da, mit denen sie lange keinen Kontakt hatte, aber die haben dann irgendwie was zu essen gebracht. Und ich habe halt immer mit meiner Mutter hier zusammen gewohnt. Und irgendwann kam auch habe ich abends halt einfach gehofft, dass sie in der Früh jetzt wieder noch wach ist. Und dann rübergeschaut, wach gewesen, okay, Ich glaube, das kennen viele, die mit einem Menschen zusammenleben, der wirklich todkrank dann ist. Mhm. Der Krebs ist sehr, sehr sauer. Es ist ja wirklich vom pH-Wert auch ganz sauer und der Mensch wird auch sauer, weil ich gemerkt habe, dass sie manchmal so viel härter war, als sie eigentlich ist. Also manchmal war sie sehr lieb und manchmal ist sie wegen so Kleinigkeiten völlig ausgeflippt und war so gar nicht so, wie ich sie eben kannte. Ich weiß nur, dass sie irgendwann aus dem Krankenhaus wiederkommt, weil sie hatte dann auch OPs zwischendurch, indem ihr ein Teil vom Darm entfernt wurde. Und dann war sie, keine Ahnung, das war halt immer irgendwas. Und dann war sie da und dann hatte ich voll aufgeräumt und sauber gemacht. Und sie ist voll ausgeflippt und hat unter der Spüle aufgemacht, weil dann irgendwie die Putzmittel anders standen als sonst. Und mein Dad war zu dem Zeitpunkt da und sie ist aus, hat es so rausgeworfen. Ich dachte so, what the fuck, was habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. War einfach ein anderer Mensch. Mein Dad hat auch gesagt, Chrissy, entspann dich. Das hat nichts mit dir zu tun. Er hat es dann relativ schnell gecheckt. Also Chrissy, du siehst gerade, und da saß sie noch am Boden, hat einfach noch geweint, weil sie selber das realisiert hat, dass sie gerade ja fast schon ein anderes Bewusstsein hat. Oder wie sagt man, einfach eine andere Persönlichkeit. Eine saure Persönlichkeit. Was klar ist, was im Körper ist, wenn einfach eine Fehlinformation im Körper ist, dann kann die auch mal im Kopf zu Kopf steigen.
Das ist ja ein System.
Sowieso.
Und natürlich fragt man sich ja auch, wie ist das? Also ich meine, wir beide zumindest nicht und wahrscheinlich wenig Leute haben ja schon mal eine Todesdiagnose bekommen.
Ja.
Und ich denke ganz oft zum Beispiel bei Leuten mit chronischen Krankheiten. Ich kenne nur Phasen von langem Schmerz, täglichem Schmerz nach OPs. Und ich habe ganz oft gedacht, wie muss das sein? Also man wird ja das Nervensystem und das Nervengerüst, du wirst so mürbe.
Voll.
Und wie ist das? Ne? Und ich meine, dann hat sie ja auch einen Sohn. Also deine Mutter wird sich ja auch noch verantwortlich natürlich
gefühlt. Ja.
Habt ihr zu dem Zeitpunkt aber auch schon über ihren Tod geredet und wie das weitergeht und was danach kommt? Oder habt ihr das Thema ein bisschen umschifft?
Nee, umschifft haben wir es nicht. Es war oft so, dass ich gesagt habe, Mama, das wird schon. Und sie so, meinst du echt? Ich so, ja, hundertprozentig wird es. Dann, weiß ich noch, gab es aber so Momente, wo ich sie am Schreibtisch habe sitzen sehen, wo sie irgendwie so Sachen wirklich vorbereitet hat. Einfach auch schon so, ja, Unterlagen.
Und so.
Ja, Testament, ja, so Sachen, aber es gab jetzt nichts. Also ich habe tatsächlich zero von meiner Mutter dann übernommen. Also an finanziell. Ich habe ganz, ganz, ganz viel, ganz wertvolle Werte und moralische Sachen von meiner Mutter übernehmen dürfen und Ansichten, aber finanziell sozusagen einfach habe ich jetzt nicht, gab es keine, war nichts im Testament. Aber so Verträge hat sie schon gekündigt und so Geschichten.
Oh, krass.
Also, wo wir mal drüber gesprochen haben, klar, wie gesagt, ich war so 19, 20, gefühlt das Ende der Pubertät, war ich jetzt noch nicht der Mann, der seine Mutter so einfach in den Arm nehmen kann und sagen kann, Mama, ich liebe dich. War ich zu cool, weiß ich nicht, irgendwie so. Habe ich einfach noch nicht mich getraut, eigentlich zu zeigen. Jedenfalls, wir hatten dann mal ein Gespräch, da hat sie mich zu einer Hausparty gefahren und dann habe ich nur zu ihr gesagt, Mama, weil ich gesehen habe, wie sehr sie leidet, du darfst auch gehen. Du musst nicht wegen mir jetzt hierbleiben oder wegen mir am Leben festhalten. Wenn du das Gefühl hast, du willst jetzt gehen, dann mach das. Und das hat, ich weiß nicht, hat meine Mutter bitterlich geweint. Und ich war aber auch manchmal genervt davon. Ich war manchmal so, manchmal konnte ich es nicht mehr sehen, manchmal konnte ich den ganzen Scheiß nicht sehen und dachte so, fuck this. Hör auf, geh einfach. Und das war auch einfach nur so eine Abgrenzung, wo ich gemerkt habe, so, der Junge hat die Schnauze voll. Weil es halt einfach daily present war und dann immer Freunde gekommen sind, die sind mir gegangen. Aber am Ende des Tages war ich immer mit meiner Mom da. Selbstverständlich haben die Freunde und vor allem mein Vater und meine Freundin eine Riesenrolle gespielt. Meine Mutter hat dann zeitweise bei meinem Vater gewohnt mit seiner neuen Frau. Also auch mein Vater und die Veronika, also die sind seit knapp 20 Jahren verheiratet. Sie hat dann teilweise da gewohnt, und die haben sich ein bisschen um sie gekümmert.
Auch um dich zu entlasten?
Ja. Um mich zu entlasten und damit meine Mom sich nicht Gedanken machen muss, um irgendwas zu essen. Und ja, da war jeder sehr, sehr involviert. Und wie auch immer in so tragischen, dramatischen Zeiten, wie dann auch Menschen harmonieren, die eigentlich nie miteinander harmoniert haben. Zum Beispiel die Mutter meiner Mutter und mein Vater. Sie mögen sich eigentlich nicht. Aber auch da war man dann gemeinsam im Krankenhaus und hat sich irgendwie dann doch in den Arm genommen. Und auch das. Und ich habe auch Teile der Familie kennengelernt, mit denen ich nie Kontakt hatte. Und also es hat auf jeden Fall alles seine Vorteile. Wir waren sogar noch zeitweise, weil ich jetzt gerade ein bisschen schon sehr abgeschweift bin.
Dafür ist es auch da.
Okay. wir waren auch zeitweise in Afrika dann noch sogar bei der Frau von meinem Onkel. Also meine Mutter hat einen Bruder, den Christian. Er hat eine Frau aus Togo und bei ihrer Familie waren wir dann in Afrika gemeinsam.
Mit deiner Mutter noch?
Mit meiner Mutter noch, ja.
Ah ja, krass.
Und da, ich weiß noch, wir hatten es dann immer dann so im Frühling und Sommer gab es eben in diesen zwei Jahren, diese Hochs. Und dann Ende 2014 ist es wirklich rapide bergab gegangen. zwischenzeitlich habe ich, glaube ich, habe ich dann einen ähnlichen, was heißt, einen Fehler gemacht. Ich habe da zwischenzeitlich dann eine Frau kennengelernt auch und war halt emotional sehr, sehr, sehr belastend, sage ich mal. Mhm. Jedenfalls Ende 2014, Herbst, Winter, und dann war sie öfters auf einer Palliativstation und dann ist sie irgendwann ins Hospiz gekommen. Und ja, dann war es eigentlich, konnte man fast von Tag zu Tag zuschauen, wie es ihr schlechter ging. Und irgendwann im Juni, ich glaube, Juni 2015, hat sie sich dann sozusagen im Hospiz verabschiedet. Wir waren ein, zwei Tage vor ihrem Tod noch da. Und dann gab es auch noch so Momente, wo ich mich zu ihr ins Bett gelegt habe, weil sie mich nochmal in den Arm nehmen wollte. Und da war einer meiner engsten, ältesten und besten Freunde, Julian, auch dabei mit seiner Mutter, weil seine Mutter sich viel um meine Mama gekümmert hat. Und ich habe damals auch schon viel trainiert, viel Sport gemacht. Und der Julian hat nur gemeint, das war krass zu sehen, weil ich halt natürlich irgendwie fast dreimal so schwer war wie meine Mama. Die hat zum Schluss nur 40 Kilo gewogen. Oder sagen wir, ich war auf jeden Fall mehr als doppelt so schwer wie sie. Lag dann so neben ihr und sie hat mich so in den Arm genommen, aber trotzdem hat er gesehen, wie klein ich eigentlich bin und dass sie immer noch die Mutter ist und die Große. Mhm. Ja, ein oder zwei Tage später war ich bei meinem Vater. Ich habe einen ganzen Tag durchgeschlafen. Ich habe den ganzen Tag gepennt. Also ich war einfach fix und alle. Und dann hat irgendwann der Bruder von meiner Mutter angerufen, der war im Hospiz und gemeint, sie ist jetzt gegangen.
Ah, okay.
Und das war dann im 8.6.2015. Und dann bin ich mit meinem Vater nochmal rübergefahren tatsächlich. Und das war so eine Mischung aus krassem Schmerz und auch Erleichterung. Mhm. So zu wissen, okay, jetzt geht was Neues weiter, jetzt passiert was Neues, jetzt ist da ein Haken gesetzt. Und wir sind dann rübergefahren nach Weilheim, also ein richtig regnerischer Tag, nur sonnenscheinige Tage vor, auf einmal so ein Tag wie heute, so richtig grau und regnerisch. Wir sind dann nachts um 11 rübergefahren und dann, weiß ich noch, sind wir ins Zimmer rein. Ich habe vor ein paar Tagen erst mit der Laura drüber gesprochen. Wir haben irgendwie über das Leben und über die Seele und über den Körper und die Hülle und alles gesprochen. Und dann, weiß ich noch, bin ich rein und dann lag sie da mit so Blumen offen, so schön hergerichtet. Und dann habe ich so die Hand genommen und habe so wirklich das erste Mal gespürt, so okay, das ist jetzt leblos. Und ich weiß noch, ich habe gesagt, ich muss jetzt gehen. Also ich war ganz kurz so drin, ich habe sie festgehalten, weil ich wusste, wenn ich jetzt nicht gehe, vom Gefühl, dann versuche ich sie so fest, ich kann zu umarmen, um irgendwas zu spüren, weil ich gemerkt habe, so okay, jetzt ist gerade wirklich die Seele ist schon auf einem anderen Level oder der Geist oder wie wir es definieren wollen. Jedenfalls war es einfach leer und sind wir dann gefahren. Und dann bin ich mit meinem Dad auf so einen Acker und wir haben einfach nur so geschrien und so Vater-Sohn-Power einfach so richtig rausgelassen und einfach alles. Ja, das war einfach sehr, sagen wir mal, episch ist das falsche Wort, aber es hat sich sehr, es war schon sehr, es ist eine krasse Situation, dass wir da über Regen auf diesem Acker dann standen und einfach ins Nichts gebrüllt haben, weil für ihn natürlich auch ein massiver Schmerz war, weil wir der alles mitbekommen, dass die waren, also er ist der Vater von mir und meine Mom eben. Klar haben die eine super intensive Beziehung und das war so der Lauf der Dinge und dann ging es eben weiter. Dann war, müssen halt eben alles so kommen. Jedenfalls, ich weiß noch, ich war sehr erleichtert und bin dann auch einen Tag später nach Hause gefahren und dann sind meine besten 5 Freunde zu dem Zeitpunkt gekommen. Mhm. Die haben das immer mitbekommen, waren auch immer für mich da, also wirklich ganz, da habe ich diese Kraft einer Freundschaft oder Kraft von Freundschaften so spüren dürfen, wie ich sie davon noch nie gespürt habe, weil wir waren hier in der Küche gesessen, wir haben dann einfach unsere Gitarren ausgepackt, wir haben Schnaps auf den Tisch gestellt, wir haben einfach gesoffen und gesungen, geheult und ich habe einfach Verbundenheit und Rückgrat gespürt, was ganz, ganz, ganz wertvoll für mich war und ich wusste immer, dass meine Freunde für mich da sind, das war also abgesehen von der Familie. Mhm. Und ja, und dann ging es los. Und was ich vorhin noch erzählen wollte mit der Frau, weil es war dann Juni und wie gesagt, wir haben hier in München immer im September, Oktober das Oktoberfest.
Wir kennen das weltweit, Jamil.
Ja. Leider. Ich weiß nicht, ob München darauf stolz sein sollte oder sich dafür.
Die eine Hälfte muss. Bestimmt.
Ja. Eine Frau kennengelernt und habe halt direkt das als Anker wieder gesehen, ja, so wie damals die andere. Ja, und einfach so alles. Mhm. Also vom Gefühl hätte ich ihr am nächsten Tag einfach einen Ring an den Finger stecken können und sagen, okay, jetzt Trostpflaster oder
Sicherheit wieder.
Alles. Finden. Sicherheit, einfach die Liebe einer Frau zu spüren.
Oh ja.
Zuneigung von einer Frau wieder, was Feminines. Und das ist halt.
Interessant, ja.
Ja, und ich weiß nicht, die war 4, 5 Jahre älter als ich. Ich habe die da voll überfordert, weiß ich auch noch. Völligst überfordert. Sie wusste nicht, wie sie damit umgehen soll. Auf der einen Seite wollte sie mich kennenlernen, auf der anderen Seite wusste sie, dass ich gerade voll noch, oder zumindest hat sie gespürt, dass ich da voll in einem Prozess drin bin. Und dann hat sie auch gesagt, sie kann das nicht. Mhm. Und dann kam wieder so ein Rock-Bottom-Gefühl. Ich dachte, es kann nicht sein. Vor allem da habe ich es das erste Mal gespürt. Es hat sich wieder so ein Gefühl, als ob gerade jemand gestorben ist. Mhm. Und dann habe ich wirklich gespürt heute, man sagt ja in der Psychologie oder in der Psychosomatik, dass der Verlust eines Menschen durch Tod oder das Ende einer Beziehung ein sehr ähnliches, zumindest im gleichen Bereich, sich abspielt. Und das habe ich wirklich gespürt damals. Und ich war so am Ende und ich dachte, das kann jetzt nicht sein. Wieso bin ich denn so am Ende? Es hat nur eine Frau zu mir gesagt, sie kann nicht mit mir zusammen sein. Vor einem halben Jahr ist meine Mutter gestorben oder vor ein paar Monaten. Warum bin ich da gerade so lost in dem Prozess, in dem Moment? Mhm. Ja, und das war ein sehr, sehr, sehr wichtiges Learning für heute.
Und erinnerst du dich, spätestens als sie auf der Palliativstation war, kam da auch schon Ängste hoch, so nach dem Motto, okay, jetzt weiß ich, sie wird wirklich gehen. Was mache ich ohne sie? Oder kannst du dich daran erinnern?
Ja, voll. Also es gab immer so Momente, wo ich wie so eine Panik ist, wie so eine Welle gekommen ist, so dieses Realisieren. Fuck, meine Mutter ist wirklich todkrank. Das ist einfach manchmal nicht greifbar manchmal. Und dann manchmal eben kommt es dann aus dem Nichts, so manchmal beim Musik hören. Mhm. Man hört nur einen Text oder einen Song oder irgendwas und auf einmal ist es so krass präsent. Und dann gab es auch immer wieder die Tage, wo ich gesagt habe, nee, es wird alles gut. Und dann, ja, deswegen, ich kenne das total, diese Panik und vor allem dann so, wie geht's dann weiter? Und da war mir klar, okay, ich muss mich dann entscheiden, ob es wirklich weitergeht. Also auch ich persönlich selber wusste nicht, ob ich weitermachen will. Also das ist ein bisschen ein anderes Thema, was aber parallel dazu die ganze Zeit gelaufen ist, dass es mir mental, emotional, abgesehen von dem Schmerz, dass ich dann sehr viel Lebenszweifel hatte. Mhm. Viel zu viele.
Mhm. Aber auch schon ausgelöst, würdest du sagen, durch die Krankheit?
Unter anderem, ja. Mhm. Da kam, glaube ich, ja, mit Sicherheit. Es kam einfach durch mein System, war einfach durch die ganzen Ereignisse, die in so kurzer Zeit sich akkumuliert haben, durch die Verletzung, durch die Krankheit meiner Mutter, plus die Herzensschmerze, hat der Körper einfach, oder das Bewusstsein gesagt, okay, reicht. Mhm. Und ich konnte das damals nicht kanalisieren. Ich wusste nicht, damit umzugehen und habe das halt auch verdrängt und es ist immer mehr geworden. Es war also auch noch, während meine Mutter gelebt hat, kam da so echt, ja, also ich würde rückblickend mittlerweile sagen, dass ich echt suizidgefährdet war. Mhm. Das ist was, wo ich ganz lange gebraucht habe, das zuzugeben. Mhm. Also vielleicht seit einem Jahr sage ich das so klar heraus. Mhm. Deswegen, da ist so viel parallel gelaufen, um auf deine Frage zurückzukommen, ob ich dann so Panik hatte, wie es jetzt weitergeht. Ja, ich wusste, okay, es muss weitergehen oder es geht gar nicht weiter. Ja. Das war so schwarz oder weiß.
Das kenne ich auch, ja.
Ja? Mhm. Ich habe natürlich nach wie vor, also das will ich immer wieder wiederholen, sehr viel Support bekommen von meinem Vater und von meinem Partner, von Knuffi und von meinen Freunden. Aber da in meine Psyche habe ich keinen Einblick gelassen.
Ah ja.
Das habe ich keinem gesagt. Das habe ich so richtig immer runtergeschluckt und für mich behalten, ne? Weil ich mich dafür geschämt habe oder einfach das auch gesagt habe, wenn ich es ausspreche, dann ist es wahr.
Und wir sagen ja jetzt öfters immer mal so, auch Achtung, jetzt also an der Stelle auch nochmal Achtung, wenn euch das jetzt irgendwie zu viel ist, bitte immer pausieren, ausschalten, mit jemand anderem weiterhören. Auch ein guter Hinweis, aber ich würde da ansonsten jetzt nämlich nochmal nachhaken. Kannst du das noch beschreiben, wenn es für dich auch okay ist, die Gefühle, klar. So nach dem Motto, so mir ist es alles zu viel, was ist das Leben für ein Scheiß oder in welche Richtung?
Einerseits das, also was ist das Leben für ein Scheiß? Ich wusste, was das Leben auch zu bieten hat, weil ich damals auch immer gerne in den Bergen war, Snowboarden, Biken, immer Abenteuer oder Reisen. Aber meine Stimme im Kopf sind zu laut geworden. Und ich habe mich identifiziert über das, was in meinem Kopf passiert. Heutzutage weiß ich, Gedanken kommen und gehen und Gedanken sind nicht wir selbst. Mhm. Und das ist auch, wenn jetzt jemand zuhört, ein ganz großer Rat, den ich jedem Menschen mitgeben möchte, ist zu erkennen, dass wir nicht unsere Gedanken sind. Wir sind das Medium, unsere Gedanken fließen durch uns durch. Manche bleiben hängen, weil sie neu sind, wir erschrecken uns darüber. Aber ganz viel ist natürlich durch exogene Faktoren induziert. Und das wusste ich damals nicht. Ich dachte so, oh fuck, Alter, du bist ja voll am Arsch, Junge. Mhm. Weil es immer mehr geworden ist. Mhm. Und ich wusste ja gar nicht, was es ist. Ganz, ganz schlimm ist es geworden, wenn ich dann Alkohol getrunken habe, irgendwie gesoffen habe. Ja. Habe ich kurz vergessen, am nächsten Tag war es katastrophal.
Ja. Ist bei mir zum Beispiel übrigens bis heute so. Also ich kriege immer wieder depressive Verstimmungen.
Ja.
Nenne ich jetzt einfach mal so flapsig, wenn ich Alkohol getrunken habe. Auch einer der vielen Gründe, warum ich es nicht mehr mache, weil ich merke, es tut mir nicht, wirklich nicht gut.
Es ist auch einfach ein Gift. Alkohol ist ein Toxin.
Ja.
Und vor allem in irgendwelchen bisschen schweren Phasen ist das fatal.
Ja.
Und dann gab es aber immer so Tage, wo ich aufgewacht bin und das nicht der erste Gedanke war. Vielleicht der zweite, der dritte Gedanke. Aber ich wusste, okay, es gibt Momente, da habe ich es nicht. Und dann gab es Momente, da dachte ich, okay, du musst dich jetzt damit abfinden, du wirst für immer so bleiben. Mhm. Da ich so, fuck, Alter, das ist ja unmöglich. Das ist so, ich war wirklich so Konversation in meinem Kopf. Mhm. Und dann, ich kann dir nicht genau sagen, wann das dann auch wirklich aufgehört hat, was heißt aufgehört hat, das ist dann einfach so ein, ich habe immer mehr davon auch losgelassen, von diesen Gedanken, das habe ich dann so nach und nach gelernt.
Hattest du da Unterstützung?
Nee, das habe ich wirklich niemandem erzählt. Außerdem Julia habe ich es erzählt. Da habe ich das so ein bisschen so flachsig erzählt. Ich kann es einfach frei raus sagen, wie es war. Ich eigentlich bei ganz vielen Gelegenheiten, wo sich Menschen umgebracht haben sozusagen, oder wo, was Möglichkeiten wären, sich umzubringen, habe ich gedacht, ob ich das, dass ich das auch machen kann. Mhm. Also ob eine U-Bahn reingefahren ist oder ob ich irgendwann ganz weit oben gestanden bin, dass ich jetzt eigentlich nur springen muss und dann ist es vorbei. Also das, und da habe ich mich dann schon sehr super intensiv reingedacht und das dann immer so abgewogen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will einfach nicht drüber nachdenken. Und ja, ich sag ja zum Leben. Es war also so irgendwie so gewisse...
Ich sag einfach ja zum Leben.
Affirmations, die aber in dem Moment nicht viel gebracht haben. Und dann habe ich dem Julio erzählt, so hey, ich denke oft über das Wort Suizid nach, aber ich will das nicht denken. Also ich will ja leben. Mhm. Aber die Gedanken sind trotzdem da. Das war der einzige Mensch, wo ich so ein bisschen das irgendwie so habe durchsickern lassen. Und er hat zu meinem Dad gesagt, hey, man muss ein bisschen auf den Jamil aufpassen. Mhm. Und er hat dann gesagt, ich weiß nicht, was das irgendwann bei meinem Dad gemeint, hey, das ist normal. Es kann sein, dass wir alle Menschen mal das Leben hinterfragen. Er hat es mir gar nicht das Gefühl gegeben, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich wusste im Moment, es stimmt was nicht. Aber er hat da wirklich so das schon ein bisschen angesprochen. Ich so, ja, nee, das habe ich ja eh nicht so. Es war so ganz weird. Und da war immer der Sport ein ganz großer Anker. Immer einfach, ich wusste, es gibt einen Anker in meinem Leben gibt's und das ist der Sport. Ich gehe, egal was ist, gehe ich trainieren. Mhm. Irgendwas muss ich weitermachen. Das heißt, ich bin sogar an dem Tag, als meine Mutter gestorben ist, ins Gym gegangen. Mhm. Nicht, um zu sagen, boah, no pain, no gain, ich gehe pumpen, was komme, was wolle, sondern einfach nur um, und das gebe ich auch gerne weiter, wenn alles zerbricht, ist es super wertvoll, sich einfach eine Konstante zu holen, an der wir uns festhalten können. Weil wenn wir das dann auch lassen, dann bleiben wir irgendwann im Bett liegen. Ja. Und ich wusste, ich habe nächtelang nicht geschlafen, aber in der Früh, ich habe Zähne geputzt, bin ins Gym gegangen. Egal was ist, egal wie wenig ich geschlafen habe, damit das einfach weiter. Und darauf habe ich ganz viel aufgebaut dann. Und dann habe ich auch gemerkt, dass mir das Halt gegeben hat. Und also was ein ganz großer Indikator auch war, damit es mir psychisch wieder besser ging, war Alkohol zu streichen. Mhm. Dann gab es nochmal so einen Tag, weiß ich noch, wo ich gemerkt habe, Alter, ich habe heute gar nicht an nichts Negatives gedacht. Mhm. Und dann dachte ich, okay, let's fucking go, Alter. Es gibt Momente, wo ich gesund bin, wo ich klar bin, wo ich nicht in irgendeinem scheiß negativen Sumpf, depressiven Sumpf rumtümpel, sondern es gibt diese Tage. Und das war ein ganz großer Lichtblick für mich. Mhm. Zu wissen, es gibt es. Mhm. Es gibt irgendwo einen Weg, ich weiß nicht wie. Und es gab immer wieder Episoden. Aber ich wusste, es kann funktionieren. Und deswegen, ich habe mich auch ganz, ganz klar, weiß ich noch, habe ich gesagt, ich muss aktiv Ja zum Leben sagen. Jetzt einfach nur Ja sagen und weitermachen. Und das ist schon, ich empfehle das nicht, das selber zu machen. Ich habe wirklich mit niemandem drüber gesprochen. Ich war einmal, da hat meine Mutter noch gelebt bei einem Therapeuten mal. Und dann habe ich dem nur gesagt, das höchste Gefühl, was ich ihm gesagt habe, war, ich habe Gedanken, die ich nicht haben will.
Naja. Weil das wollte ich vorhin auch noch sagen. Es ist ja in der Therapie ganz normal eigentlich, dass man gefragt wird am Anfang, haben Sie Suizidgedanken? Und für viele ist das schon ganz entlastend, weil sie denken, warte mal, das ist eine Standardfrage auf einer Liste, die nicht für mich gemacht wurde, sondern das ist standardmäßig, wird es abgefragt. Okay, es kann nicht so unnormal sein, weil das, was du beschreibst, ist ja, diese Last ist ja für viele halt riesig groß. Ja. So, sie haben diese eh schon super belastenden Gedanken und dann schämen sie sich noch dafür, dass sie sie haben und denken, oh Gott, das kann ich ja niemandem erzählen. Und das macht es dann, dann findest du halt keine Entlastung dafür.
Ja, ja voll, das ist es. Und ich wollte es einfach auch nicht zugeben. Einfach einerseits, um ein starker Typ zu sein halt. Mhm. Und der hat mir aber, der hat damals zu mir gesagt, Jamil, werd Freund mit deinen Gedanken. Sei nicht so gegen die, die Gedanken sind ja da, um dir was zu sagen. Und eigentlich so ein Gedanke, der einem sagt, hey, hör auf, oder der so irgendwie abwägt, vielleicht das Leben spenden, der ist ja da, um einem zu sagen, oder einer Frau oder einem Menschen generell, der sagt, irgendwas stimmt gerade nicht. Ändere was an deinen Umständen. Mhm. Meiner Meinung nach, wenn wir uns wirklich schlecht fühlen oder in so einer sehr depressiven Phase sind, sind wir aus dem Grund in der depressiven Phase und das heißt, ändere was. Und das sind natürlich ganz viele Themen, die sozusagen in diesem Laufe der Zeit zwischen 19 und 23 so zusammengewürfelt sind.
Und ich meine, so wie du es erzählst, glaube ich, ist die Frage, es ist ja auch schon eine selbstbeantwortete Frage, aber es war schon ein krasser Einschnitt in deinem Leben. Nicht nur der Tod, sondern und das kennen ja auch viele, so dieses ganze Tohuwabohu, ja, was dann um den Tod, man hat so ein bisschen das Gefühl, das Leben dreht sich einmal um, alles bricht zusammen, alles ist anders, man muss plötzlich alles neu sortieren.
Absolut.
Und man ist völlig, eine Freundin von mir sagt auch immer, when the shit hits the fan.
Ja, Mann.
Und so habe ich bei dir auch schon gedacht, das ist dann nicht eine Sache, sondern es kommt dann eigentlich alles.
Voll.
Und man greift dann nach der Beziehung, hatte ich übrigens auch,
ja,
und denkt so, ja, jetzt kommt aber das Gute und das Leben macht nochmal Bums, knallt dir nochmal volle Kanne weg.
Ja.
Und
kriege ich Gänsehaut bei den Gedanken.
Ja.
Weil es ist, was mir viel geholfen hat, war wirklich so ein easy Spruch, God gives the hardest battles the strongest soldiers.
Mhm.
Ist so leicht gesagt. Dieser Spruch hat mir sehr viel geholfen, weil ich habe gedacht, okay, aus irgendeinem fucking Grund passiert das alles.
Mhm.
Das war alles, was ich wusste, aus irgendeinem Grund passiert das. Ja, und dann, wie du sagst, wenn man sich um alles kümmern muss, ob das dann irgendwie irgendwelche Dokumente sind, die dann ein halbes Jahr später noch kommen, hier Kündigungen bitte für den Vertrag, und so, are you fucking kidding me?
Ja.
Ja, es war ein sehr einschneidender, eine sehr einschneidende Phase in meinem Leben. Ein sehr, sehr rotes Licht, eine sehr rote Ampel, die mir am Ende ein ganz grünes Licht gegeben hat, um auch sehr durchzustarten.
Mhm.
Also es hat definitiv, sagt mein Dad heute auch noch, als das passiert ist und auch als ich durch diese Katharsis durchgegangen bin, er hat das als Vater schon gesehen, durch was ich da, dass da war irgendwas, dass ich da völlig lost bin. Aber dass diese Katharsis, dass sie einfach essentiell ist für den Lebensweg, Seele hat sich diesen Weg so ausgesucht und das war, ich bin sehr, was heißt froh, aber ich wäre ganz sicher nicht der Jamil und auch nicht in der Lebensrolle, in der ich heute bin, wäre das alles nicht passiert. Da bin ich mir absolut sicher. Und ich bin total froh, auch irgendwie, wenn ich jetzt in dem Coaching bin und dann ein Mensch mit gewissen Themen, die irgendwie sich traut, mir anzuvertrauen oder was im Kopf vorgeht. Und ich, manchmal kann ich es einfach zu 100% noch nachvollziehen, wie das ist, so einen schwarzen Tag zu haben oder so Derealisationen, Depersonalisation zu spüren. Und ich bin sehr froh, weil dass ich da noch irgendwie mitgehen kann, weil es irgendwie auch ein Skill, nicht kein Skill, aber es ist eine
Fähigkeit.
Voll. Und es ist irgendwie eine Eigenschaft, die mich in meinem Beruf, in meiner Berufung auch einfach unterstützt. Das heißt, dieses einmal durch die Scheiße gehen und danach und die Zähne zusammenbeißen, ganz easy gesagt, um dann irgendwann dazustehen. Aber es ist halt manchmal, also in dem Moment war es halt irgendwie 3 Jahre, also mit allem drum und dran, Zähne zusammenbeißen. Und dann gab es natürlich immer, das kennst du vielleicht auch, immer diese Flashbacks, wo man über den Berg ist und auf einmal schießt doch wieder irgendwas im Kopf rein. Aber ja, die Realität ist einfach das pure Leben. Also.
Auf eine gewisse Art und Weise, ich meine, auch wenn es bei uns so ähnlich zeitlich passiert ist, ich bin ja fast 10 Jahre älter. Deswegen, ich war ja schon 30, als mein Vater gestorben ist. Ich fand es jetzt irgendwie nochmal auch krass, dass du ja halt so noch so krass jung warst. Auf eine gewisse Art und Weise, also ich finde, wie du hast ja auch gesagt, gerade das Ende der Pubertät, also man ist ja quasi so gerade ein halbwegs fertiger Mensch.
Gefühl, ja.
Und dann knallt das erste Mal dieses Leben halt so richtig ein von Latz.
Voll.
Würde mich nochmal interessieren, wie du da jetzt drüber denkst, weil von außen könnte man jetzt ja sagen, klar, irgendwann erleben wir es ja alle, dass wir alle mit dem Tod konfrontiert werden. Ob wir das jetzt wollen oder nicht. Ich sage auch, ich habe das schon öfters auch im Podcast gesagt, wenn wir Glück haben, in Anführungszeichen. Weil wenn wir natürlich selbst sehr früh sterben, dann begegnet uns das vielleicht nicht. Aber wenn wir ein relativ langes Leben haben, werden wir also Menschen sterben sehen in unserem nächsten Umfeld. Und auf manchmal denke ich so, bei mir auch, und vielleicht kennst du auch den Gedanken, ich habe es schon mal durch.
Ja.
Ich weiß auch nicht, wie es jetzt in der Zukunft, wenn jetzt die nächsten nähen Menschen. Also ich habe zum Beispiel verschiedene, es gibt so Sachen, wo ich manchmal denke, ich bin vorbereitet und manchmal merke ich aber noch, da kommt eine Panik, weil ich kenne ja genau den Schmerz.
Kannst auch bei illusionären Geschichten, also beziehungsweise auch wenn es eigentlich gar nicht zur Debatte steht.
Ja,
aber
nur
so,
einfach
was,
so prinzipiell, dass
prinzipiell
man denkt, wenn diese Person jetzt gehen würde.
Voll. Ich habe immer gerne so Metaphern am Start. Es geht um das Thema Toleranz natürlich auch. Wenn es das erste Mal eine Wespe sticht, es ist ein katastrophaler Schmerz. Und mittlerweile wissen wir, okay, Wespe sticht, geht vorbei. Und ich glaube auch, dass es bei solchen Sachen ist, das ist natürlich ein nicht in Worte fassbarer Schmerz. Und ich denke auch, dass wenn sowas wieder passieren wird und Menschen im nahen Kreis um einen herum sterben, Ich hoffe einfach, dass alle Menschen in unseren Umkreisen so lange leben wie möglich, gesund leben. Und dass der Schmerz dann mit Sicherheit sehr, sehr, sehr krass wieder um die Ecke kommt. Weil das ist genau der Gedanke, den ich auch habe, wo ich manchmal so, oh, fuck, könnte ich damit umgehen? Mhm. Trotzdem bleibt irgendwo das Wissen, ich bin da schon mal durchgegangen. Mhm. Und es ging schon, und es ging gut. Mhm. Das ist wie bei einem Beziehungsschmerz, das erste Mal ein Heartbreak. Das ist Horror. Mhm. Aber wir sind da alle schon mal durchgegangen und da, aber ich will es nicht schmälern, aber es ist hart und es wird hart bleiben, ganz, ganz sicher, wenn Menschen von uns gehen. Auf der anderen Seite, oder nicht auf der, auf der gleichen Seite, weil du vorhin auch kurz gesagt hast, dass es ja sehr früh war irgendwie und du hast auch gesagt, ja, je lieber früher, dann weiß man schon mal, was es, wie das ist, zeigt sich das Leben einfach von allen Seiten. Mhm. Und was ich heute dann ganz klar sagen kann, ich kann mich an der Natur so erfreuen, das konnte ich davor zum Beispiel nicht, also schon immer, aber es war nicht so eine, dieses, weil ich weiß, wie tief ein Tal sein kann, spüre ich auch manchmal der hohe Berg, auf dem ich bin, wie hoch der eigentlich gerade ist. Und diese Amplitude, ich stelle mir mal vor, es ist eine Amplitude, highest high, lowest low. Mhm. Und je mehr die nach unten schon ausgeschwenkt ist, desto mehr kann die natürlich auch nach oben ausschwenken. Mhm. Und wenn wir immer nur so ein Durchschnittsgefühl haben, dann ist alles immer nur durchschnittlich, ein bisschen scheiße, ein bisschen cool. Aber es kann maximal beschissen sein und es kann absolut fantastisch, wundervoll sein, das Leben. Mhm. Und das ist auch ein Learning, das ich für mich habe und auch immer gerne weitergebe, so dieses, ja, einfach, dass wir im Schmerz auch lernen, wie schön das Leben sein kann. Mhm. Und im höchsten Moment der Gefühle einfach auch wieder sehen dürfen, genieße es jetzt, weil du weißt, wie es sein kann, du weißt, was schon mal war und es sehr wahrscheinlich wird es auch wieder einen Punkt in deinem Leben geben, wo es dir mal nicht so gut geht. Mhm. Hoffentlich nicht so schlimm wie damals, aber wir können nicht immer nur auf 10 von 10 fahren. Und das ist, finde ich, noch so ein Learning, das ich sehr früh irgendwie machen durfte. Und ich weiß noch, ich war da mit meiner Freundin und ein paar Freunden bei so einer Flusswanderung. Und ich habe irgendwie gesagt, seht ihr, wie schön das ist? Und irgendwann sagt sie, ja, wir wissen es jetzt. Und ich hätte es 10 Tage die ganze Zeit sagen können, weil ich gemerkt habe, wow, crazy ist das schön gerade.
Ja.
Und ja.
Ja, nee, also ich finde das so spannend, weil ich denke natürlich, wenn ich dir zuhöre, denke ich ja auch viel, das sind ja auch ganz viele Parallelen zu Religion und zu Buddhismus und sowas, aber damit hast du ja gar nicht so richtig was am Hut, ne?
Mit Religion?
Ja. Oder auch Buddhismus, Yoga und Co. Also du bist ja generell, glaube ich, sehr offen.
Ja.
Aber ich habe so gerade so ein bisschen gedacht, ach, siehst du mal, der Jamil, der hat einfach aus dem Leben sich diese Einsichten rausgepickt. Aber sie decken sich halt total. Ich meine, zum Beispiel die Buddhisten sagen ja halt auch so, die Menschen müssen, wenn sie müssen einsehen oder erstmal verstehen, dass das Leben Leiden ist und sie müssen verstehen, dass, wie, genauso wie du es gesagt hast, es gibt das eine nur, weil es das andere gibt. Ja. Je schöner die eine Seite ist, desto schmerzhafter muss die andere sein. Wie du sagst, die Amplitude, die muss dann in beide Seiten ungefähr gleich, die Strecke muss gleich groß sein.
Ich denke auch, die wird gleich groß sein und schwarz gibt es nur, weil es weiß gibt und andersrum. Mhm. Bezüglich dem Thema Religion, das Leben und das Universum ist der Lehrer selbst. Mhm. Und ich habe mich tatsächlich in der Zeit auch voll viel damit beschäftigt. Ich so, gibt es einen Gott? Mhm. Oder was ist das für ein Gott? Ist das Allah? Was ist Gott? Existenzfragen, die mich aber super belastet haben. Mhm. Das war nicht so, dass ich gerne darüber philosophiere wie heutzutage, sondern damals war das, dann habe ich irgendwann angefangen zu Sachen zu googeln oder dann auch mal mir angeschaut, wie klein das Universum ist. Mhm. Wie groß. Und wie klein wir sind.
Ja.
Genau. Also wie klein wir im Vergleich zum Universum, also wie nichts nicht existieren. Und, und das hat immer eigentlich diese nervösen Zustände verschlimmert. Mhm. Weil ich dachte, what the fuck, ich weiß gar nicht mehr, was echt ist, was ist die Realität. Ist das alles nur, was ist das eigentlich alles? Und das, also ich habe super viel über das Leben nachgedacht, aber nicht mit einem schönen Bauchgefühl. Heutzutage denke ich super gerne über das Leben nach oder philosophiere oder bezüglich dem Thema Offenheit. Also die Spiritualität ist ein unendliches Thema. Mhm. Und für mich traue ich mich zu sagen, dass ich dadurch irgendwie sehr viel über das Leben lernen durfte und dass auch das, was damals passiert ist, dass es Sachen angeschoben hat, die ich heutzutage erst spüre. Mhm. Also selbstverständliche Sachen im Leben, dass, wie du es jetzt manchmal sagst, dass es zum Beispiel im Buddhismus vorkommt und ich das für mich einfach so erkannt oder was ist erkannt, einfach gelebt habe, das Leben gelebt habe. Und ich denke, dass auch in verschiedenen Religionen in Lebensphilosophien, die Menschen haben ihr Wissen ja auch nur durch das Leben selbst,
ja,
durch Erfahrungen gesammelt und sich versucht, irgendwie einen Sinn drauf zu reimen. Und ich glaube, ich finde auch, dass wir alle Menschen das viel tun sollten. Also warum kommt genau jetzt gerade der Gedanke? Was ist jetzt gerade passiert, dass ich jetzt sowas denke? Also so einfach das Leben achtsam durchgehen.
Bewusst.
Und, ja, oder wenn, ja, warum fällt mir heute dreimal der Shift aus der Hand? Oder warum fahre ich heute fast dreimal vor ein Auto? Was ist denn gerade? Warum bin ich nicht im Flow?
Mhm.
Und ich glaube, ganz viele Menschen von, ja, ohne unsere Gesellschaft, die läuft halt sehr blind durchs Leben und sagt, ah, mei, habe ich heute Pech.
Mhm.
Ich sag, nein, Alter, wach auf. Das sind Wake-up-Calls. Im vierten Mal läuft es schief. Oder auch andersrum, wenn drei Ampeln grün sind und dann läuft das und dann, okay, warum bin ich im Flow, was mache ich, was habe ich gedacht, warum bin ich so, wie ich bin heute, dass ich so in so einem geilen Flow-State bin und dass man dann sozusagen einfach achtsam im Jetzt ist, reflektiert über die kurze Vergangenheit, die jetzt da war, um dann fürs Leben zu lernen.
Mhm. Was ich finde, also ich denke ja da sehr ähnlich. Ich weiß, dass ganz viele Leute immer dann sofort sagen wollen, ja wie, das heißt aber, wenn es quasi gerade richtig scheiße läuft, dann bin ich schuld oder was? Ne, aber so ist es ja gar nicht. Es geht auch bei dem Thema, genau, Depression und sowas, es geht ja eigentlich nie um die Schuldfrage. Ja, aber ich finde, du hast es ja vorhin auch so ganz schön eigentlich bezeichnet als Wake-up-Calls. Wir können uns einfach auch entscheiden zu sagen, hey, vielleicht gibt's Dinge, die ich verändern kann.
Ja.
Ne, und die mir vielleicht guttun würden,
ja,
wenn ich sie verändere.
Ja.
Und ich glaube, darum geht's immer nur.
Voll.
Und das ist dann schon einfach, ich sehe es auch als ein großes Geschenk, so denken zu können, weil
voll,
es bedeutet auch in den schwärzesten Momenten, dass du ein bisschen Herausforderungen sehen kannst und es dich antreiben kann. Das
voll
kann dich motivieren, halt weiterzumachen.
Voll. Also es ist so ein Geschenk, wie du es gerade gesagt hast, ein Geschenk, dieses Gedankenmuster für sich erschlossen zu haben.
Mhm.
Einfach die Dinge zu sehen, wie sie sind und das Positive nach wie vor drin zu sehen. Wenn so chaotische Phasen sind, wo wir sehr verwirrt sind und es kann natürlich auch ein Riesenspielraum verwirrt sein. Ich stelle mir einfach, okay, warum liegt das Puzzle auf dem Boden zerstreut? Damit du es aufhebst und auf dem Tisch neu zusammensetzt.
Mhm.
Und das heißt, Chaos führt zu Klarheit.
Ja.
Wenn wir hinschauen, wenn wir das Puzzle liegen lassen und immer wieder drüber laufen.
Und uns ärgern.
Genau, dann piekst es uns in den Fuß. Und wir verlieren ein Puzzle, was auch immer. Je länger wir das einfach ignorieren, dass irgendwas verwirrt ist ja einfach nur, damit wir es wieder aufwickeln dürfen.
Mhm. Mhm.
So wie im Wortspiel das gleiche, eine Entwicklung, viele denken, in der Persönlichkeitsentwicklung oder sowas geht es immer in diese Richtung, ah, ich muss mich nach oben hin entwickeln und groß und klein oder whatever, aber entwickeln ist einfach nur die Schnur wieder entwickeln,
ja,
der ganze Bullshit, der um uns aufgewickelt wurde,
ja,
wieder loszulassen und wieder wir selbst zu sein.
Auch da wieder kleiner Verweis zum Yoga, da heißt es auch immer so, es geht nicht darum, irgendetwas hinzuzugewinnen, sondern alles loszulassen.
Ja.
Was dich schwer macht, was dich behindert,
ja,
was dich limitiert, was dich runterzieht.
Ja.
Und da steht, da sagt dann der schöne Autor von meinem Lieblings-Yoga-Buch eigentlich, dass das quasi auch die Quintessenz aller Lehren ist. Es geht ums Loslassen.
Ja.
Es geht nie darum, sich eigentlich etwas anzueignen.
Ja.
Es geht immer darum, loszulassen.
Voll. Das ist so, vielleicht, das kennen ganz viele von uns, wir fühlen uns bewertet. Ich nehme jetzt irgendein Beispiel oder ja, sowas. Und dann zu sagen, oh, ich habe jetzt gelernt, wie es ist, dass ich nicht mehr mich bewertet fühle.
Mhm.
Nee, dir ist es einfach wieder scheißegal geworden, so wie es früher war.
Ja,
so
genau,
wie es sein soll.
Ja, ja.
Als Kind war dir auch scheißegal,
ja,
was da drüben passiert.
Ja.
Oder ob du blöd ausschaust.
Ja.
Also, und ja, voll.
Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, in welchen Momenten du heute das, was du aus dieser Zeit, bei dir ist es ja eben auch nicht nur der Tod deiner Mutter, aber aus dieser schweren Zeit rausgezogen hast, wovon du heute noch zehrst?
Ja, tagtäglich Liebe zeigen, weil irgendwann ist der Moment nicht mehr da, wo wir hier auf der Erde den Menschen Liebe zeigen können. Klar, wir können immer Rituale oder anders in Verbindung treten, nur, und das ist tatsächlich ein einschneidendes Ereignis, was ich vorhin vergessen habe. Ich bin nämlich irgendwann, als meine Mutter krank war, über meinen Schatten gesprungen und habe ihr einen WhatsApp-Text geschrieben, wo ich gesagt habe, wo ich ihr geschrieben habe, wie lieb ich sie habe, wo ich einfach mal wirklich so gesagt, dass sie die beste Mutter war, die sie je sein konnte. Und alles, was lieb ist, einfach mal gesagt hat, okay, ich schütte mein Herz jetzt mal auf, so wie ich wirklich fühle. Als sie gestorben ist und als ich ihre Sachen mitgenommen habe, habe ich gesehen, dass sie diese WhatsApp-Nachricht nie geöffnet hat.
Oha.
Ja. Und das war heavy. Das habe ich zum Beispiel vorhin vergessen. Und da gibt es bestimmt viele Sachen, die ich jetzt hier in der Stunde vergessen habe. Aber das ist, glaube ich, deswegen kommt das jetzt auch noch mal Ende, das Das weiß ich noch, das war damals so, fuck. Ich wollte es ihr einfach nochmal sagen, aber habe es nicht geschafft. Und heutzutage, ich sage einfach gern meinen Brüdern und Schwestern, also wirklich, wenn man mit mir befreundet ist und das ist Familie, einfach mal sagen, wie lieb man jemanden hat, out of nowhere. Ob es einfach mal abends ist, wenn abends mir irgendwie ein Freund oder eine Freundin in den Kopf kommt, dass ich dann einfach eine Nachricht schreibe, hey, ich wollte dir nur mal sagen, wie lieb ich dich eigentlich habe. Und was Nettes machen, einfach nett sein. Und das ist zum Beispiel ein Learning, was ich ganz, ganz, ganz wichtig finde. Und ich denke, wenn wir alle Menschen das ein bisschen mehr leben würden, dieses nach außen hin lieb sein und Liebe zeigen, also wirklich die echte Liebe zeigen, dass das ganz heilsam für uns Menschheit wäre, ist, sein wird. Ich sage mal so. Dann, wie gesagt, dieses mich nicht identifizieren über meine Gedanken und einfach zu sagen, okay, das ist wie ein Himmel. An manchen Tagen ist er grau und so fühle ich mich dann auch. Aber ich weiß, es wird auch wieder sonnige Tage geben und ein ganz klarer Himmel. Und manchmal gibt es einen bisschen bewölkten Himmel und die Wolken ziehen. Du bist der Himmel und die Wolken ziehen, kommen und gehen. Und einfach ein Beobachter der Gedanken werden. Mhm. Einfach nur hinschauen und sagen, ah, du bist ja lustig oder was bist denn du für ein Ding? Dich habe ich ja noch nie gesehen.
Aber von dir lasse ich mich nicht ins Boxhorn jagen.
Exactly.
Ja.
Und ein weiterer Punkt. Eine Struktur, sich im Leben suchen, aufbauen. Kann sein, dass das für eine Zeit lang eine Kompensatorik ist. Egal. Mhm. Dafür gibt es Dinge. Also
wenn sie
auch
gut tut.
Voll. Mhm. Man darf sich so einen Werkzeugkoffer zusammenbauen, ja, fürs Leben. Und dann gibt es wieder die Menschen, die sagen, ja, aber du versteckst doch dadurch was. Das ist immer der Worst Case. Wenn ich mich bewege, Endorphine ausschütte, tue ich meinem Körper was Gutes. Und wenn es mich ein bisschen aus dem Loch rausholt, dann mach es. Ja. Auch wenn jemand sagt, ja, aber versteck nicht, wie es eigentlich dir geht. Klar, schau nach innen. Aber nur wenn du jetzt aufhörst, dich zu bewegen, heißt es nicht, dass es besser ist.
Ja.
Und das für mich und für ganz viele andere Menschen, denke ich, ist es der Sport, der immer wieder auch diese, ja, fuck, ich bin trotzdem aufgestanden, hab was gemacht. Mhm. Und mach's auch morgen wieder, dass man trotzdem eine Konstante hat. Irgendeine Konstante, ja, brauchen wir im Leben.
Meine Therapeutin hat damals auch gesagt, nach dem Tod meines Vaters, nicht alle Pfeiler einreißen.
Ja.
Es ist ganz wichtig, Dinge, ja, stehen zu lassen. Bei mir war es zum Beispiel die Arbeit. Ich wollte alles absagen und sie hat gesagt, sie können es alles machen, aber überlegen Sie sich, ob Sie nicht ein paar Pfeiler stehen lassen, voll, weil das wird Ihnen helfen.
Ja.
Wenn Sie von heute auf gleich, ist es eh alles anders, alles lassen, ja, alles sein lassen. Wenn Sie irgendwie können, machen Sie es nicht. Lassen Sie was stehen,
ja,
behalten Sie Dinge bei.
Voll.
Ja.
Weil in dem Moment
kann es lebensrettend sein.
Wenn der Kopf die Kontrolle über uns übernommen hat, dann nimmt er sich jeden kleinen Zentimeter, der noch da ist. Wenn wir dem aber sagen, okay, aber hier ist die Arbeit, hier ist die Ablenkung, hier ist die
Grenze auch, ja. Mhm.
Dann haben wir wenigstens einen Spot, wo kein,
ja,
Nebel herrscht.
Also ich finde, du hast schon eigentlich wirklich das Allerschönste gesagt. Hat mich auch nochmal sehr berührt, weil das, glaube ich, für viele von uns halt einfach nicht leicht ist, Liebe zeigen.
Ja.
So viel wir können.
Ja.
Es kann gar nicht zu viel sein. Gerade wenn sie nicht erwartend ist, sondern wenn sie wirklich einfach nur bedingungslos ausgedrückt wird.
Ja, total.
Ja.
Schön.
Vielen, vielen Dank, Jamil.
Danke fürs Zuhören. Danke für den Raum.
Wenn man jetzt irgendwie sagt, echt, guter Typ.
Ja.
Kann ich wirklich nur bestätigen. Guter Typ, der Jamil. Könnte man dir zum Beispiel ja immerhin mal auf Instagram folgen, wenn man möchte.
Das stimmt. Einfach jamil.coaching. jamil.coaching.
It's a wrap and it's a deal. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Und ich freue mich sehr, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, dann sehr, sehr gerne. hallo@trauerei.org. Und wir freuen uns natürlich genauso über eure Fragen, Anregungen, Feedback auf unserem Instagram-Kanal der Trauerei. Und natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns abonniert, genau dort, wo ihr uns jetzt gehört habt. Und wenn ihr einfach gut auf euch aufpasst, dann freuen wir uns auch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss, tschüss. Vielen Dank, dass ihr in der Trauerei dabei wart. Alle Folgen und noch mehr Infos rund um das Thema Trauer, wie auch zum Beispiel Lesetipps, findet ihr auf unserem Blog www.trauerei.org. Folgt uns auch sehr gerne auf Instagram, da findet ihr uns unter trauerei-podcast. Und außerdem könnt ihr uns natürlich auch dort folgen, wo ihr uns hört, zum Beispiel auf Spotify oder Deezer, und uns auch gerne dort eine Bewertung dalassen, da freuen wir uns natürlich auch immer drüber. Wenn ihr Fragen oder Gedanken oder auch Anregungen habt, die euch beschäftigen, könnt ihr uns auch ganz klassisch eine E-Mail schreiben an hallo@trauerei.org.
Außerdem gibt es hier regelmäßig Extra-Folgen mit Anna. Anna ist Trauerbegleiterin und beantwortet all eure Fragen rund um Trauerprozesse, egal ob es eure eigenen oder die von Menschen, die euch nahestehen sind. Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle außerdem noch raus an Dritte Orte, ein Förderprojekt der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Außerdem wird dieser Podcast gesponsert von der Beratungsstelle für Trauernde des Evangelischen Kirchenkreises Tempelhof Schöneberg, von der Evangelischen Kirche in Deutschland und dem gemeinnützigen Verein Andere Zeiten. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.